Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer HR Ungeschminkt Diversity Weeks. In unseren Sonderfolgen werden wir uns in jeder Folge einer Dimension von Diversität widmen. Hierzu orientieren wir uns entlang der 7 Dimensionen für Diversität von der Charta der Vielfalt. Heute widmen wir uns der Dimension körperliche und geistige Fähigkeiten. Dazu ist heute Karin Schallert bei uns zu Gast.
HR Ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast in unserer Diversity Week, in denen wir uns an den 7 Dimensionen der Diversity langhangeln. Und heute reden wir über körperliche und geistige Fähigkeiten mit Karin Schallert. Liebe Karin, herzlich willkommen.
Ich danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Gerade bei eurem Podcast. Ich habe die anderen Episoden schon gehört und freue mich sehr, dass ich Gast sein oder Gästin sein darf. Und da bin ich gespannt, was wir heute bekakeln, welche Fragen du mir stellst, was dich interessiert. Ich würde sagen, legen wir doch los.
Karin, wenn ich dich einmal vorstellen darf, du bist Unternehmensberaterin, Kino-Speakerin, Karrierecoaching und hilfst in dieser Rolle Unternehmen dabei, inklusive und vielfältige Arbeitsumgebungen zu schaffen und bietest praktisch dein Karrierecoaching für Menschen mit individuellen Bedürfnissen an, aber eben auch ganz klar für Führungskräfte mit oder ohne Behinderung, damit diese ihren Karriereweg voll ausschöpfen. Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also das Spannende für mich ist, dass ich mir nie hätte vorstellen können, überhaupt zu dem Thema Behinderung was zu machen. Ich komme ja aus dem Personalbereich, das heißt, ich war jahrelang bei TG Marinegas im internationalen Anlagenbau Personalleiterin, habe das auch mit wirklich Herzblut gemacht. Und gleichzeitig kam dann 2000 die Diagnose Multiple Sklerose. Und trotzdem war dieses Thema für mich irgendwie so gar nicht das, wozu ich Lust hatte. Dass ich jetzt da unterwegs bin, ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass ich irgendwann mal mehr Menschen mit Behinderung einfach kennengelernt habe und das eigene Bild über mich sich verändert hat, weil ich komme wirklich aus der Richtung, ich möchte als Personalleiterin Menschen mit Behinderung nicht einstellen. Und ich war sehr erfolgreich damit und das möchte ich natürlich jetzt ändern, weil da steckt einfach viel Potenzial drin.
Okay, aber das heißt, du warst Personalleiterin mit der Einstellung, wir möchten niemanden mit Behinderung einstellen, hast dann die Diagnose gekriegt und da praktisch dann diese Mindchange gesehen oder wie?
Nee, ich hatte schon MS und bin dann später auch im Rollstuhl unterwegs gewesen und trotzdem wollte ich nicht unbedingt, ich hätte es ja forcieren können, wäre ja irgendwie logisch gewesen, aber ich habe es einfach nicht forciert. Ich habe gedacht, naja, wenn sich jemand bewirbt, muss ich mal schauen, aber mein Wunsch war nicht groß, weil ich mich selber als Belastung gesehen habe und wir natürlich auch noch andere Menschen mit Schwerbehinderungen beschäftigt haben, war immer so meine Meinung, ich muss nicht noch mehr reinholen. Reicht ja schon, was wir haben.
Wenn ich es mal ganz wild ausdrücke, reicht ja, wenn ich da bin.
Ja, genau.
Und wie hat sich das geändert bei dir und warum? Gab es da einen Moment oder ein Ereignis?
Ja, und das Ereignis war, nach meinem Ausscheiden bei TG Marinegas bin ich gefragt worden, ob ich Mentorin werden will bei einem Programm. Da ging es darum, dass Akademikerinnen oder später dann auch noch Akademiker mit Behinderung unterstützt werden, ins Berufsleben hineinzufinden oder wieder sich reinzufinden. Und da bin ich das erste Mal eigentlich mit Menschen mit Behinderung in der Thematik so richtig konfrontiert worden. Und da habe ich gesehen, wie loyal, engagiert, ehrgeizig die sind und habe dann gedacht, naja, wenn ich mich selber angucke, erkenne ich mich wieder, aber ich habe diesen Gedanken, dass ich auch was Positives mit Behinderung bewirken kann, so ein bisschen ausgeblendet. Also es kam so richtig mit Wucht auf mich zu. Also ich habe eher so die Defizite bei mir gesehen, die Defizite bei anderen mit Schwerbehinderung oder Behinderung gesehen und davon wegzukommen und zu sagen, ja, wir bereichern Unternehmen mit Qualitäten, die einfach jeden Tag trainiert werden müssen, weil wir eben Hindernisse haben.
Und dann hast du dich entschieden, dass du in die Beratung gehst?
Genau, ich habe einfach gemerkt, das Thema interessiert mich doch. Ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich gesagt habe, ich habe jeden Tag mit MS zu kämpfen. Muss ich mir das jetzt auch noch beruflich antun? Und gleichzeitig habe ich gesehen, es gibt zwar viele Menschen mit Behinderung, die auch Karriere machen, aber Frauen mit Behinderung, die Führungskraft werden, habe ich nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, ich war sehr erfolgreich damit. Warum gehe ich nicht erstmal und schaue, ob ich die Zielgruppe unterstützen kann? Und dann hat sich's einfach weiterentwickelt mit Workshops, ich habe mich zur Keynote-Speakerin ausbilden lassen gehen mit meiner Geschichte auf die Bühne. Also es hat sich einfach verselbstständigt und es macht mir einfach Spaß. Und es ist notwendig, also wirklich notwendig.
Warum ist es notwendig?
Weil einfach Menschen mit Behinderung nicht auf dem Schirm sind, weil viele, und ich meine, da habe ich mich dazu gezählt, die zum Beispiel in Personalabteilung sind, vor dem Thema zurückschrecken, weil es einfach viele Informationen erfordert, denkt man sich zumindest, weil es kompliziert erscheint, weil es ein bisschen so unberechenbar sich anfühlt. Und ich glaube, ich will da einfach ein bisschen Glitzer in das Thema reinbringen, bisschen Info, bisschen Leichtigkeit, bisschen Humor. Und dann ist das Thema auch gar nicht so schwer. Der Point, wie man das umdrehen kann, ist einfach, man hat den Menschen mit Behinderung vor sich sitzen und einfach fragen. Also nicht denken, ich müsste jetzt Experte im Thema werden und dann erst kann ich Menschen mit Behinderung einstellen, sondern zu sagen, okay, ich gucke mir das mal an mit der Person und die wird mir schon sagen, was brauche ich, was ist nötig, wo habe ich Einschränkungen, wo bereichere ich? Und dann ist es eigentlich ganz einfach. Aber es ist diese Berührungsangst, die ich total verstehe, weil das habe ich bei anderen Behinderungen auch, kann man lösen. Und ich glaube, da dürfen wir einfach einen anderen Ansatz haben.
Ich hatte zur Vorbereitung für die Folge auch schon mal geguckt bei den Stellenausschreibungen und wie viel wird wirklich proaktiv nachgefragt. Und ich selber kenne ja das Thema, wie die meisten PersonalerInnen, wahrscheinlich eher von der märzlichen Schwerbehindertenabgabe. Das ist ja das Thema, wo wir uns einmal im Jahr damit befassen. Und ich habe zwei Stellenausschreibungen gefunden, die genau das gemacht haben, was du gesagt hast, wo eben nicht war, hey, wir haben schon alles vorbereitet, sondern wirklich ganz, ganz barrierearm und sehr liebevoll geschrieben, so, hey, wenn du was hast, teil uns das mit, wir kriegen das auf jeden Fall gemanagt, ob das jetzt Anreisen mit dem Rollstuhl ist oder irgendwas anderes. Das habe ich mir jetzt schon mitgenommen, zu sagen, vielleicht kann man da wirklich viel, viel proaktiver kommunizieren. Vielleicht schon mal das Erste zum Mitnehmen für euch alle da draußen. Ihr müsst nicht die Lösung schon haben, aber seid offen. Welche Barrieren begegnen dir denn in deinem Berufsleben, beziehungsweise wie hilfst du jetzt auch den Leuten, die du berätst?
Ich hatte gar nicht so viele Wünsche, weil ich sie mir irgendwie nicht erlaubt habe. Das ist das, was ich so im Nachhinein sehe und was mich immer erstaunt. Ich glaube, ich hätte mir das Leben einfacher machen können. Aber mein Credo war so ein bisschen, wenn ich nicht so bin wie alle anderen auch, dann geht das nicht mehr. Was das Fazit hatte, dass ich auch irgendwann mal wirklich völlig rausgefallen bin, weil ich einfach kräftemäßig nicht mehr konnte, weil ich einfach kaschiert habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Wunsch an alle da draußen, zumindest so, wie sich's anfühlt, offener zu sein, dass wir anfangen, eine Kultur zu entwickeln, wo man auch mal sagt, also heute bin ich wirklich völlig erschlagen. Das mag das kleine Kind sein, was die ganze Nacht durchgeschrien hat. Kann sein, dass man erkältet ist. Es gibt so viele Gründe und gerade Menschen mit Behinderung versuchen wirklich oft, alles wegzudrücken und zu sagen, ich muss doch irgendwie stark sein, ich muss anders wirken. Und dabei ist es, glaube ich, das Authentische, was dann anzieht. Es ist nicht dramatisch, sich helfen zu lassen. Dieser Spagat zwischen, helfe ich oder helfe ich nicht, ist problematisch. Der eine will nicht fragen, der andere will nicht bitten. Da vielleicht irgendwie so einen Konsens zu finden, zu sagen, wie möchtest du, dass ich dich frage? Oder sagst du lieber, nee, ich frage lieber selbst. Also so habe ich es gemacht. Ich habe dann irgendwann gesagt, bitte vergessen Sie, dass ich MS habe. Ich melde mich einfach. Also diese Sprachlosigkeit ist, glaube ich, das, was daran hindert, in Verbindung zu gehen.
Jetzt hast du ja gesagt, du warst Führungskraft. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar noch mal eine Sonderrolle dann ist und dich vielleicht sogar noch mehr in diese Position bringt, dass du das Gefühl hast, ich darf nichts sagen, weil ich ja schon auf dieser Karrierestufe bin. War das ein Thema?
Also am Anfang war es ein großes Thema, weil ich mir erstmal verboten habe, überhaupt zu kommunizieren, dass ich die Erkrankung habe. Das habe ich auch ziemlich lange durchgehalten. Dann hatten wir allerdings einen Eigentümerwechsel vom Suez-Konzern zu einem britischen Investor. Und da hat sich dann einiges geändert. Und irgendwann mal musste ich aber auch, weil es man mir angesehen hat, wirklich mich outen. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich müsste, keine Ahnung, irgendwie so ein Bild von mir kreieren oder eine Rolle schlüpfen, die eigentlich nicht zu mir gepasst hat. Und der Mindshift kam eigentlich erst relativ spät, und zwar der Tatsache geschuldet, dass mein Mann gestorben war, ich gerade eine Stammzellentransplantation gehabt hatte mit ganz vielen Chemos und gar nicht mehr in der Lage war, diese Rolle irgendwie zu spielen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich alles loslassen. Alles, was ich irgendwie mit definiere mit mir. Ich habe einfach nur noch die Kraft, ich selber zu sein. Und es war so verblüffend, dass ich im Nachhinein sah, ich war die bessere Führungskraft. In dem Moment, wo ich das losgelassen habe. Aber die Angst war da, würde man mich respektieren, würde man mich komisch anschauen. Also da waren so viel Gedanken und ich sage immer, mein Gehirn pumpt ganz viel Bullshit, da muss man vorsichtig sein. Aber es war einfach da. Und ich glaube, diese in die Enge getrieben zu sein und zu sagen, ich kann die Mauer nicht mehr hochfahren, ich kann nur noch ich sein, das ist echt erstaunlich. Und eigentlich wünschen wir es von jedem. Ja, wir wollen ja gar nicht, dass jemand irgendwie so tut, als ob er oder sie irgendwas ist. Und trotzdem haben wir Angst. Ja, dass irgendwas vielleicht rauskommt, wo wir denken, oh, den mag ich jetzt nicht mehr. Und eigentlich ist es andersrum. Und bei Menschen mit Behinderung habe ich schon oft gesehen, es ist keine Ahnung, ob es Stärke ist, aber zumindest fällt es mir auch auf. Und gerade wenn man natürlich in einer Sparte ist, Karriere macht, in der Männerdomäne und ich war am Anfang die einzige weibliche Führungskraft, da ist es natürlich auch nochmal härter. Also dieses überhaupt so dieses eigene Führen zu finden, nicht zu kopieren, ist, glaube ich, das, was wichtig ist. So die eigene Rolle zu finden, das eigene, wie will ich das eigentlich leben? Und nicht zu sagen, ich gucke mir da viele Vorbilder an und dann konstruiere ich irgendwas.
Als du dann kommuniziert hast, wie waren denn die Reaktionen?
Das war ziemlich lustig, im Nachhinein zumindest. Ich hatte so das Gefühl, ich bin von heute auf morgen jemand anders. Also es sind ganz viele auf mich zugekommen. Das Nette war, dass mir ganz viele erzählt haben, was sie denn so für Themen mit rumtragen. Das war das Positive. Das andere Lustige war, dass dann oft gefragt wird, kann ich Ihnen einen Stuhl bringen? Weil ich konnte ja noch laufen. Ich sitze inzwischen in einem E-Rolli. Wollen Sie nicht schon nach Hause gehen? Es ist 17 Uhr und ich dachte, naja, vorgestern hat niemand gefragt, warum ich hier noch sitze. Also so dieses, so mit Samthandschuhen angefasst zu werden, war interessant. Ich habe dann immer gesagt, so vergessen Sie einfach, dass ich das habe. Ich melde mich. Sie müssen jetzt nicht ein Auge auf mich werfen und denken, Sie müssen immer unterstützen, sondern ich werde es dann schon kommunizieren. Und es hat so ungefähr, ich würde sagen, 6 Wochen gehalten und dann waren alle wieder normal. Aber es war schon spannend.
Ja, ich meine, wir haben uns ja leider eine Gesellschaft gebaut, wo du ja ganz selten in Berührung kommst mit Menschen mit Behinderung. Und wenn du es einmal gesehen hast, siehst du es ja auch gar nicht mehr. Aber ich war auch ganz lange in meiner Karriere unterwegs und habe einfach wirklich nur den März als Berührungspunkt gehabt. Das ist ja schon irgendwie auch schlimm für alle Seiten. Also weil die andere Seite ist ja auch ganz oft überfordert und weiß jetzt nicht, und soll ich nach dem Stuhl fragen oder nicht? Was müssen denn Unternehmen aus deiner Sicht tun, um Personen mit Behinderung besser zu integrieren? Erstmal einen Begegnungsraum zu schaffen.
Das ist gar nicht so einfach. Viele denken erstmal drüber nach, dass man jetzt anfangen müsste, Menschen mit Behinderung zu rekrutieren. Es sind schon viele da, viele outen sich nicht, weil sie einfach Angst haben. Ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich mich geoutet habe, haben viele nachgezogen. Das heißt, es wäre schön, eine Person, die vielleicht sogar Führungskraft ist oder sogar in der Geschäftsführung ist, wenn die eine Behinderung hat oder zumindest, sag jetzt mal, vielleicht ab und zu mal Migräne, damit wirklich rauszugehen und anzufangen, eine Kultur zu schaffen, wo man eher bereit ist, vielleicht darüber zu reden. Natürlich auch Diversity Weeks sind auch immer gut, wenn man da jemand findet im Unternehmen, die oder der ja vielleicht auch gerne mal drüber reden möchte, dann halte ich das wirklich für eine gute Geschichte. Also zu schauen, wie kann ich das Ganze vielleicht etwas besser sichtbar machen oder einfacher sichtbar machen. Durch keine Ahnung, was man jemand interviewt, irgendwie auf ins Intranet reinpacken oder was man machen kann. Einfach langsam anfangen. Also ich denke, man müsste jetzt alle davon überzeugen, sich zu outen, weil das ist einfach ein Thema, was sehr persönlich ist. Da würde ich auch nie sagen, jeder muss sich outen. Aber wenn man langsam damit anfängt, dann wird es irgendwann mal eine Kultur, die eben gut ist, wie bei uns es war.
Karin, ich habe in den letzten Jahren immer im März diskutiert mit dem Team, mit anderen Leuten, ob man einen Aufruf machen soll. Eben mit den Vorteilen und sagen, hey, der Kündigungsschutz und 5 Tage mehr Urlaub und dann können wir euch besser helfen. Und das waren immer von Menschen ohne Behinderung sehr emotionale Diskussionen, weil die eine Seite gesagt hat, Entschuldigung, wir machen doch jetzt nicht einen Aufruf, am besten auch noch kurz vor März, damit es sich so anfühlt, wie wir wollen die Schwerbehindertenabgabe reduzieren. Und die andere Seite war, ja, aber wenn wir es wissen, können wir ja helfen. Wie ist deine Empfehlung dazu? Wie ist dein Gefühl?
Ich finde, das ist ein wirklich schweres Thema, weil es so persönlich ist. Also ich selber habe den Schwerbehindertenausweis beantragt und dann 2 Jahre in die Schublade gesteckt. Und nur weil ich das Gefühl hatte, so jetzt wird es irgendwie enger bei uns, dann habe ich ihn rausgezogen. Ich kann verstehen, wenn es jemand nicht tut. Gute Frage, wenn jetzt, würde ich jetzt zum Beispiel beim großen Unternehmen sein und da würde ein Aufruf sein. Ich glaube, wenn man das koppelt mit, da ist eine Ansprechperson, mit der kann ich das mal diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, hätte es mir geholfen. Heute kenne ich auch den Test der Uni Köln, die Seite heißt Sag ich's. Da kann man schon mal so ein bisschen testen, ob man es wirklich sagen will oder nicht. Das halte ich für eine gute Idee. Und da muss man sich einfach rantasten. Also ich glaube, zu signalisieren als Unternehmen, dass man dem Thema wohlgesonnen ist, ist eins. Die Frage ist, wird es geglaubt? Also haben die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wirklich das Gefühl, dass sie sicher sind, wenn sie es sagen? Und das ist eine große Problematik. Und es ist einfach ein Thema, deswegen habe ich gesagt, vorher Glitzer wäre schön, weil es eine Kategorie ist, die einfach schwieriger ist als andere. Ja, wenn jemand Frau ist oder Mann oder divers, das ist eins. Ja, das ist okay. Migrationshintergrund ist noch spannend. Sexuelle Orientierung ist auch so, dass wenn ich homosexuell bin, mich oft jetzt nicht irgendwie verändere. Das heißt, es ist was, was nicht so nahe kommt. Behinderung, wenn ich einen Menschen mit E-Rolli gesehen habe in den letzten Jahren, hat mir das Angst gemacht. Punkt. Das heißt, das ist ein Thema, was richtig nahe kommt. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, die vielleicht blind ist, dann fühle ich mich nicht wohl, weil es könnte mich treffen. Und deswegen muss man da irgendwie anders umgehen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass Menschen mit Behinderung sichtbar werden und sagen, nee, ja, es ist hartes Leben, macht keinen Spaß oft und trotzdem kann ich Karriere machen, wenn ich die, sage ich jetzt mal, Voraussetzungen habe, wie eben andere auch. Und in Anführungszeichen nur vielleicht die körperlichen Einschränkungen etc. pp. dazukommen.
Ja. Je mehr Berührung ich habe, desto weniger Angst habe ich ja auch. Oder desto weniger Unsicherheit habe ich auch. Und da denke ich ganz oft, also es macht ja auch was mit dir, weißt du? Du bist dann da und dann bist du total unsouverän und weißt nicht, wie du dich verhandeln sollst. Und dann fühlst du dich auch unwohl und dann wird es immer unangenehmer für alle ohne Not. Und auch deswegen würde ich mir wünschen, dass man in der Schule schon mehr Interaktion hat, aber eben auch im Berufsleben. Ich liebe diesen Test, sag ich's. Also das wäre ja schon mal eine erste Lösung, dass man diesen Test einfach mitschickt und sagt, Leute, da könnt ihr euch das mal angucken. Gibt es aus deiner Sicht oder was sind aus deiner Sicht die Top-Maßnahmen, die HRlerInnen und unsere Zuhörerschaft vielleicht starten könnten, um mehr Inklusion im Unternehmen herzustellen?
Das Erste ist für mich immer, man muss selber erstmal schauen bei sich selbst, wie man eigentlich zu dem Thema steht. Also was da für Gefühle hochkommen, Ängste, Gedanken. Ich glaube, da muss man einmal durch, weil wenn man schon selber ein Problem damit hat, dann wird sich das übertragen. Also das ist, glaube ich, das Erste. Das Zweite ist, wenn man jetzt Menschen mit Behinderung einstellen wollen würde, dann würde ich gucken, wie sieht meine Webseite aus? Habe ich da vielleicht sogar einen Ansprechpartner, Partnerin, die sich zum Thema auskennt, die ich einfach mal anrufen kann und schauen kann, was denn überhaupt möglich ist, überhaupt das Gebäude so, dass ich da arbeiten könnte? Oder muss da viel gemacht werden, etc. pp. Das Dritte und wahrscheinlich das, was vor dem zweiten Punkt noch kommen müsste, wirklich die Geschäftsführung ins Boot holen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die müssen dahinter stehen. Ja, die müssen gegebenenfalls natürlich auch Geld dafür locker machen, aber das Commitment braucht man. Wenn die das vorlegen, ist es einfach. Ja, dann werden einfach Sachen so selbstverständlich, dass man gar nicht mehr drüber diskutieren muss. Das Vierte würde ich sagen, dass man signalisiert, man ist da für die Menschen. Man ist Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, wenn irgendwas sein sollte. Man guckt sich das gemeinsam an, versucht Lösungen zu finden oder findet auch Lösungen. Und das Fünfte ist, vielleicht einfach mehr auf sich zukommen lassen. Also die Gedanken, die diese Alarmglocken, die einfach ganz normal erscheinen, wenn ich mit dem Thema konfrontiert werde, die zu sagen, okay, ich akzeptiere das da. Gerade was passiert, aber ich lasse mich einfach mal ein. Ich probiere mal aus. Ich hole mir vielleicht auch von den Menschen, die sich geoutet haben, einfach mal Rat. Ja, eigentlich sind sie alle schon da. Vielleicht frage ich die mal, was denkt ihr denn, was sinnvoll wäre hier im Unternehmen? Wie könnten wir das Thema einfach forcieren? Weil das ist das, was oft passiert. Man denkt, man müsse schon super viel wissen und gleichzeitig ist es so einfach. Einfach sagen, wie seht ihr das? Fühlt ihr euch eigentlich auf der Webseite präsentiert? Fehlen euch Ansprechpartner? Keine Ahnung, ist irgendwas, was wir tun können? Und dann ist es auch wieder einfach.
Es ist so oft die Antwort bei uns im HR, macht es doch bitte nicht im Elfenbeinturm. Also egal, um welches Thema es geht, macht es doch nicht alleine, weil ihr das am besten wisst, sondern fragt doch nach. Liebe Karin, für alle denen, die 5 Tipps jetzt nicht gereicht haben, wie kann man dich denn erreichen, wenn man Beratung haben möchte zu dem Thema? Wie gesagt, gerne auch als Arbeitgeber, der zu dem Thema offener werden möchte.
Kannst du einfach meinen Namen googeln. Da findet man inzwischen relativ viel. Webseite habe ich natürlich auch. Da ist ein Kalender drauf, wo man draufdrückt und Termin mit mir macht. Also ich würde sagen, wenn man den Versuch startet, mich zu finden, ganz einfach.
Das ist wunderbar. Wir verlinken dich natürlich auch in den Shownotes. Liebe Karin, vielen, vielen Dank für das sehr offene Gespräch. Vielen Dank, dass du deine Einblicke geteilt hast. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Und schöne Woche noch.
Wünsche ich auch.